Predigttext vorlesen, und zwar aus dem 2. Mose, Kapitel 32, wer mit aufschlagen möchte, und zwar ab Vers 1. 2. Mose 32. Das goldene Stierbild. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und euren Töchtern und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachten sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinen Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mir mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über sein Volk, über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute dem Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Ja, bis dahin. Wir werden gespannt sein.
Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf. Und dafür, dass Matthias Ayer angekündigt hat, dass nur ein Bruchteil da ist, ist, ich hätte fast gesagt, der Laden noch relativ gut gefüllt. Zur Urlaubs- und Sommerzeit freue ich mich, dass wir in Gottes Wort gucken dürfen. In der deutschen Sprache gibt es zwei hauptsächliche Wörter, um sich miteinander zu unterhalten, um sich anzusprechen, zwischenmenschlich. Einmal das Du und einmal das Sie. Mit eurem Majestät fange ich jetzt nicht an, das ist ein bisschen länger her, vielleicht reden so einige den Ehepartner an, ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle, Du und Sie, duzen, siezen, das ist so das Hauptsächliche, was es in der deutschen Sprache gibt. Und das Du ist ja so vertraut, sprichst du mit einem Freund oder einem Kumpel oder was. Und das Sie, das nutzt dann, das ist ein bisschen distanzierter. Das nutzt du vielleicht, wenn du dich mit deinem Chef unterhältst, oder Leute, die eben hierarchisch über dir stehen. Das ist in der Regel der Chef. Ja, und das ist bei uns Christen in Gemeinden ist das auch relativ putzig, was so mit du und sie geregelt ist. Mein Vater war ja Pastor und der ist so Generation, also er ist Jahrgang 41, wurde 69 ordiniert. Und bei ihm habe ich das noch so mitgekriegt, dass er oft so angesprochen wurde, Bruder Rippel, können Sie mal da Dienst oder so übernehmen? So, das war in vielen Gemeinden noch gang und gäbe, dass man sich da gesiezt hat oder so. Ich bin jetzt eine Generation, ich kenne das eigentlich eher mehr, dass sich Christen Geschwister untereinander duzen. Und da gibt es eine heitere Geschichte dazu, die mal einer meiner Praktikumsleiter erzählt hat. Das war Uli Krieger, das ist der zweite Vorsitzende von Breckerfeld, der Bibelschule, wo ich war, und Missionsleiter von Aktion Jedes Haus, Missionswerk. Und er erzählt, das war so ein lockerer Typ, so ein korpulenter, mit dem kommen auch alle eigentlich gut klar. Und der duzt auch alle immer gleich eigentlich so. Und der sagte, der hatte einen Dienst und dann hat er dann Predigtdienst gehalten und dann stand da so ein alter, gestandener Bruder. Und dann der Uli da zu ihm hin und sagt, na, wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Und dann guckt der alte Mann ihn an und sagt, sag mal, siehst du deinen himmlischen Vater auch oder was? Und dann guckt Uli so, nee, wieso? Ja, wieso stellst du mich dann über ihn? So, das ist diese Geschichte, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Und wir haben den Bibeltext schon gehört. Das ist ganz gut, weil ich habe einiges vor, da brauche ich den nicht noch lesen. Ich denke, die Geschichte ist auch relativ vertraut. Ich habe diese Predigt genannt nach einem Titel, den der vor Jahren heimgegangene Hans-Peter Reuer schon mal eine Predigt genannt hat, mit Gott per Du. So heißt der Titel dieser Predigt, mit Gott per Du. Hauptfigur ist, ja, man kann es so sagen, wenn wir unseren Herrn Jesus Christus mal außen vor lassen, lass mich kurz erklären, wie ich das meine. Nicht, dass er jetzt mit Stein auf mich werft. Jesus hat natürlich einen Maßstab hinterlassen, da kommt keiner ran, das ist ganz klar, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber es gab bei den menschlichen Dienern unseres Herrn, gab es doch einen, der war absolut unerreicht und das war Mose. Und um den geht es heute. Wie gesagt, den Text haben wir schon gehört und die Geschichte war ja, Mose soll auf den Berg Sinai kommen, um die Gesetzestafeln da zu erhalten, Anweisungen für die Stiftshütte und Gottesdienst und so weiter. Und der war lange weg. 40 Tage, 40 Nächte, können wir an anderer Stelle da lesen. Mein erster Punkt ist der Weg in den Götzendienst. Der Weg in den Götzendienst, da haben wir ja, damit fängt die Geschichte ja an. Und wisst ihr, es ist so, Lebensbilder und Geschichten sind oft so schön greifbar und plastisch für uns. Also ich mag auch so Zeugnisse von anderen Glaubensgeschwistern, weil das ist greifbar. Da kann sich oft identifizieren. Und wisst ihr, die Bibel ist ja nicht nur ein verstaubtes Buch, wo irgendwie ein paar Regeln und Gebote drin stehen, sondern eben auch sehr viele Geschichten und das aus sehr gutem Grunde. Die Schrift sagt uns selber, dass die Geschichten vom Volk Israel uns zur Warnung geschrieben sind. Und wenn wir diese Geschichte uns angucken, aus gutem Grunde, und wir können sehr viel daraus lernen. Die Situation ist, Mose kommt lange nicht wieder, also er verzieht quasi und diese Situation, die spitzt sich Stufe für Stufe zu. Und dann dachte ich so, was erkennen wir hier beim Volk? Ungeduld. Ungeduld fördert Unglauben und Misstrauen in Gott, den Herrn selbst und seine Leute, die er voller Weisheit da stationiert hat oder installiert hat. Nicht umsonst steht diese eindrückliche Warnung in Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg. Standhaftes Ausharren, Geduld habt ihr nötig, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Das Volk hat sich nicht daran gehalten und ist ins völlige Chaos gestürzt. Der Mob, das Volk, ja, rottet sich zusammen. Und wenn die sind ja dann meistens in der Überzahl, ihr kennt doch dieses Wort Mainstream, also Hauptstrom. Das ist so ein Wort, Mainstream-Medien, klar, das, was die meisten Leute leider immer noch gucken. Ich hau da jetzt nicht drauf, sonst wäre ich heute nicht fertig. Aber das sind so, das ist die breite Masse. Das sind die meisten Leute, die da hinterher rennen. So, und wenn die jetzt auch noch in die falsche Richtung laufen, dann wird es höchst gefährlich. Weil dann hat so eine richtig verführerische
Dynamik, kannst du sagen, eine teuflische Folgsamkeit. Wenn die wenigstens auf dem richtigen Weg wären, gut, dann willst du ja nichts sagen. Aber wenn die auf dem falschen Weg sind, naja, sie sind Blindgänger. Und in den allermeisten Fällen ist es wirklich so. Und die Bibel bezeugt eigentlich oftmals, dass die breite Masse an sich nie recht hatte. Immer nur ein paar wenige Treue. Und deswegen ist das auch nicht ungefährlich, sich dagegen die Masse zu stellen. Und ich brauche euch jetzt nicht daran zu erinnern, an die letzten 4 Jahre in diesem Land, was es für ein Preis war, sich gegen den Mainstream zu stellen. Daran muss ich euch nicht erinnern. Corona-Impfung und so weiter. Aber gehe ich jetzt nicht drauf ein, das haben wir oft genug besprochen. Margret Birkenfeld wird vielen von euch noch ein Begriff sein. Und sie hat ein Lied, sie hat mehrere Lieder geschrieben, aber eigentlich eins ihrer bekanntesten Lieder wird eigentlich in der Jungschar gesungen. Und dieses Lied heißt Sei ein lebendiger Fisch. Aber ich sträube mich eigentlich dagegen, zu behaupten, dass das nur ein Kinderlied ist. Weil bitte halte dir nochmal den Text vor Augen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Und da heißt es in einer Strophe, nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Liebe Leute, dieses Lied gehört nicht nur in Kinder, natürlich auch in Kinderhände, aber dieses Lied ist eigentlich eine Philosophie, das Wort mag ich in diesem Zusammenhang nicht so, aber dieses Lied ist eine Lebenseinstellung. Und die ist wichtig für unser gesamtes Leben. Schwimme gegen den Strom. Ich möchte kurz an eine Szene erinnern. Und zwar an unseren Herrn Jesus Christus. Als er eingezogen ist in Jerusalem, da waren die Leute begeistert. Hosianna, gelobt sei der da kommt. Haben unserem Herrn zugejubelt, da Kleider ausgebreitet, so Palmenzweige. Da waren die Leute begeistert. Da hat sie wieder diese Massendynamik. Das war was, da ging was ab. Nur ein paar Tage später, als sich die religiösen Führer hingestellt haben und unseren Herrn völlig zu Unrecht der Gotteslästerung bezichtigt haben, es war ja ein Schauprozess. Ihr habt viele Predigten an Ostern, Karfreitag von Matthias und anderen gehört, von Martin. Die haben das schon ausgearbeitet und euch auch nahegebracht. Das war ja wirklich ein Schauprozess. Das war ja eine Ungerechtigkeit, nicht zu überbieten, was unserem Herrn da angelastet wurde. Da war nichts berechtigt von gar nichts. Na jedenfalls waren es exakt dieselben Leute, die ein paar Tage vorher noch gerufen haben, hier, ja, Hosianna, gelobt sei der da kommt, haben dann geschrien, kreuzige ihn. Exakt dieselben Leute. Liebe Leute, das ist diese Gefahr dieses Mainstreams, dieser Massen, die da sind, ja, wenn die auf dem falschen Weg sind, die können ganz schnell ihre Meinung ändern. Bei unserem Herrn haben wir es gesehen. Also es ist wie Massenhypnose. Also das macht so gefährlich. Und der Teufel nutzt das, um Unheil zu stiften. Weißt du, und jetzt ein Wort an dich persönlich. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du persönlich eine feste Beziehung zum Herrn Jesus Christus hast. Dass du im Wort verwachsen bist. Dass dich nicht alles umhauen kann. Weißt du, ja, und das ist, ich habe es ja auch erlebt, dann wirst du wuschig gemacht. Nehmen doch kurz nochmal Corona als Beispiel. Was haben dich die Leute verrückt gemacht? Und von allen Seiten, wenn 10 Leute am Tag ankommen, oh, hast du schon gehört und willst du nicht? Und eigentlich denkst du, lass du mich doch alle in Ruhe. Ich will davon nichts hören. Nee, aber du suchst es ja noch nicht mal. Du willst ja deine Ruhe haben. Nein, überall wird es dir entgegengetragen. Also, und das macht es ja so schwierig, sich dagegen zu stellen. Und permanent musst du, das ist wie, als wenn du mit angezogener Handbremse fährst. Dein Auto dankt es dir irgendwann auch nicht mehr. Deswegen wichtig, dass Jesus die Herrschaft über dein Leben hat. Gib sie ihm. Und dann kannst du auch im Mainstream da bestehen bleiben. Ich hoffe, deine Entscheidung für Jesus war nicht nur so eine Laune aus der Natur raus, dass du mal Ja zu ihm gesagt hast, weil es irgendwie, ja, alle haben sich bekehrt und ich dann auch, sondern dass du wirklich von Herzen Ja zu ihm gesagt hast. Der Mainstream hier, der Hauptstrom, der rollte so auf Aaron zu und offen zweifelten sie Gottes Wort an. Sie schmeißen den Glauben, Gottes Ordnung und alle Zusagen, die er gemacht hat, komplett über den Haufen. Anstatt im Vertrauen auf den Herrn auf die Rückkehr Moses zu warten, verfallen sie in blinden Aktionismus. Und es gab schon mal einen Mann, der da nicht warten konnte. Und dieser Mann hieß Saul. Da hieß es auch, er sollte warten, bis Samuel kommt mit dem Opfer und alles. Und er opferte trotzdem, weil er auch ungeduldig wurde. Und es hat ihm eigentlich drei Dinge gekostet. Sein Königtum, seine Beziehung zu Gott und damit auch sein ewiges Leben. Es hat ihm komplett alles gekostet, alles. Deswegen, liebe Leute, das ist kein Kavaliersdelikt. Und ey, ich merke das, wisst ihr, diese Geschichten sprechen mich besonders an. Weil ich bin auch so ein Typ, ich werde dann schnell, wenn Leute den permanent Druck, ich hasse Druck, ich hasse es. Wenn einer dauernd Stress und Druck macht, ey, das geht mir so auf den Zünder, dann mal auch, komm, hier, hast du deinen Willen, dann habe ich meine Ruhe. So bin ich. Und ganz ehrlich, das ist gefährlich. Weil hier in diesem Punkt, Aaron knickt ein. Und vielleicht sind wir jetzt so, dass wir auf ihn draufhauen und sagen, wie konnte der Aaron das machen? Natürlich hätte er nicht einknicken dürfen, das ist mir auch klar. Aber er ist eingeknickt und ich kann ihn aber verstehen. Ich kann ihn verstehen. Und ich befürchte, ich wäre auch eingeknickt. Weil ich bin auch so ein Mensch, der immer dann seine Ruhe haben will und dann ja, vielleicht ey, Gott doch nicht seine Zusage. Das ist kein gutes Zeugnis, das weiß ich. Und wie gesagt, ich predige nicht nur euch an, sondern mich selber. Aber da merkt ihr, Gottes Wort hat eine Botschaft, die ist 1000 Jahre alt, aber die ist hochaktuell. Genauso, und der Mensch hat sich nicht verändert, kein Millimeter. Aaron knickt ein, es ist erschütternd, wie schnell er sich von ihnen einlullen lässt. Da ist keiner dagegen stemmt, keine klare Ansage. Da merkt ihr auch, wie wichtig es ist, klare, das Wort Führer ist in Deutschland ein bisschen vorbelastet, aber eine klare Leitung zu haben, klaren Anführer, wie wichtig das ist. Die sind auch nicht fehlerfrei, darum geht es hier aber nicht. Aber die fest an dem Herrn dranbleiben. Die Frage, ich habe mir ein paar Fragen gestellt. Vielleicht war er deswegen auch nicht der Hauptanführer, sondern Mose. Hatte Aaron Angst davor, dass die Masse ihn lynchen würde? Ganz unberechtigt ist sie nicht. Ganz ehrlich, weil es sind ja 100.000 Leute, die stehen aber hier auf der Matte. Da muss man sich ja mal aufvor. Also wir müssen uns ja mal, wir lesen diesen Text so, sitzen hier schön im sicheren Raum. Aber wir müssen uns mal in die Situation reinversetzen. Du hast Verantwortung, plötzlich stehen da zig hunderte Leute vor dir, wollen was von dir. Und du musst jetzt handeln. Wie hätten wir reagiert? Haben wir mehr Furcht vor Menschen oder von Gott? Können wir vielleicht sogar Verständnis für Aaron haben? Ich habe es ja schon anschnallen lassen, für seine menschliche Schwäche, wenn plötzlich dein ganzes Volk, ich sag schon, auf der Matte steht. Wisst ihr, das Schlimmste oder Erschütterndste an dieser Geschichte ist ja auch, mit welcher Geschwindigkeit sie dem Götzendienst verfallen und wie schnell die vergessen haben, wie Gott sie aus Ägypten führte. Deswegen ist das Erste immer wichtig, Gott war immer wichtig, dass sie eine Kultur der Erinnerung haben sollten. Sie sollten ihren Kindern immer weiter erzählen, was Gott für sie getan hatte, damit sie gar nicht auf die Idee kommen würden, anderen Götzen da hinterher zu rennen. Und das Zweite ist, die Warnung hier, die wir in dieser Geschichte haben, um nicht im Götzendienst zu verfallen, um das im Leben zu verhindern, nicht von Gott entfernen, sondern an ihm dranbleiben, eine tägliche Beziehung mit ihm zu führen, mit ihm per Du zu sein. Ihr merkt, wie überlebenswichtig das für uns ist. Aaron wird hier zur tragischen Figur, kann man wirklich so sagen. Im Grunde ist er auch eine arme Sau. Und vor allen Dingen, er versagt nicht nur ein bisschen, er versagt auf ganzer Linie. Ich will euch was in Erinnerung rufen. Was war Aaron für ein Typ? In 2. Mose 29 wird berichtet, wie Gott Aaron und seine Söhne für seinen Priesterdienst die Leviten auserwählt. Für den wahren Gott eine ewige Ordnung. Und zur gleichen Zeit lässt Aaron sich unten auf der Erde, ja, als Priester, wie soll ich das jetzt ausdrücken, verleiten, für ein Götzenbild da herzuhalten. Aaron, dieser an sich große Mann Gottes, lässt sich hier zum Priester machen für einen Götzen. Liebe Schwester, es schmerzt zu sehen, wie Satan im Volk Israel aber auch in unserer Gemeinde, in der Christenheit meine ich jetzt auch, ja, leider so große Erfolge feiert. Du brauchst dich nur umzugucken. Fahr mal auf eine Konferenz, unterhalte dich mit Leuten, die im Dienst stehen. Wie oft hörst du das? Oh, in der Gemeinde, ein großer Missionar, großer Prediger, ist in Ehebruch gefallen. Und ich sage das nicht als Verurteilung, als jetzt, dass ich sage, mich über diese Leute zu stellen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich sage das in Demut als ein Mensch, dem das genauso passieren kann. Genauso. Ich bin auch nur Mensch, ich habe auch Schwächen. So, überleg mal, das hörst du oft. Und ich sage das nicht verurteilen, nein. Aber wie sehr wir aufpassen müssen. Also eigentlich in dieser Geschichte kommt ein Hammer nach dem anderen. Die sammeln da ja die Ohrringe da zusammen, das Gold und das ganze Material. Und auch das ist eigentlich ein Knaller. Du musst ein bisschen zurückgehen. Wir erinnern uns an den Auszug aus Ägypten, 2. Mose 12. Da segnet Gott sie eigentlich mit vielen Gaben. Die Ägypter, erst wollen sie ja nicht gehen lassen, dann haben sie ja rausgejagt. Hier, komm, nimm noch Gold und Silber und all so ein Zeug mit. Könnt ihr alles in Ruhe mal nachlesen. Denkt man ja, ja, positiv. Aber jetzt fällt ihnen ihr sündiges Herz auf die Füße. Jetzt nutzen sie genau das, womit Gott sie eigentlich also gesegnet hatte, nutzen sie jetzt, um, ich sage es jetzt salopp, um sich ihren Götzen da zu basteln. Also wie kann Segen sich schnell in Fluch verwandeln? Und wir sehen aber auch wieder, wisst ihr, ich halte mich auch manchmal für gar keinen so schlechten Menschen. Oh, hab ja auch keinen umgebracht, zumindest in echt, in Gedanken, gut, ist ein anderes Thema. Aber wenn du das dann liest, dann merkst du, dass das sündige Herz doch ein Thema ist, was nicht zu unterschätzen ist. Absolut nicht. Absolut nicht. Und wo jeder Mensch da fallen kann. Und so Schlüsselverse in diesen Versen 4 bis 6 hier. Machte ein gegossenes Kalb. Und was für ein Gott, den du da erst basteln musst. Den du herstellen musst. Und dann ist auch dieser Satz, das sind eure Götter. Ja, und da dachte ich so, es gibt ja den Monotheismus und den Polytheismus. Mono, Einzel. Also wir sind eine, ich mag das Wort Religion eigentlich nicht, aber um es jetzt einfacher zu sagen, wir haben einen monotheistischen Glauben. Wir glauben an einen Gott. Der Islam auch, die Juden auch. So. Und Poly ist mehrere Götter. Und man merkt schon, die Ägypter, die hatten ja auch, was weiß ich, wie viele Götter die hatten. Und das hatte Auswirkungen. Die Israeliten, die haben ja nun lange genug in Ägypten gelebt, hatten das jeden Tag vor Augen. Und da merkst du, das konnten die nicht leugnen. Und jetzt wird auch die Frechheit hier, fremden Göttern wird zugedacht, was Gott eigentlich getan hatte. Also der fremde Gott wird der Götze wird mit fremden Federn geschmückt. Gott hatte, der allmächtige Gott hatte sie aus Ägypten geführt, nicht dieses Kalb da. Und dann Aaron baut ein Altar, ein Fest für den Herrn. Das ist auch der Knaller. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr die Lutherbibel habt, da wird, wenn der lebendige Gott beschrieben wird, habt ihr das Herrn, ist komplett groß geschrieben. Und dann steht das hier wirklich. Ich dachte so, was macht Aaron hier? Der baut ein Kalb, so ein Götzen. Und dann sagt er aber, wir machen Fest für den Herrn. War das Kalb dazu da, so äußerlich? Oh, jetzt ist das Volk zufriedengestellt. Aber hintenrum halte ich mir so eine Hintertür offen. Ich will doch so, dass der lebendige Gott dahinter diesem Kalb steht. Und eigentlich mache ich es ja auch für Gott, dieses Fest oder so. Versteht ihr, was ich meine? Um sein Gewissen zu beruhigen. Also der Mann ist in einer richtigen, ich sage jetzt das Wort nicht, suboptimalen Situation. Ich formuliere es mal diplomatisch, obwohl es eigentlich Diplomatie hier gar nicht gibt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich die Situation so schön geredet oder so. Wisst ihr, das ist ja eigentlich auch das Bekloppte. Rinder oder auch Kälber waren ja selber Opfertiere, die du dem Herrn bringen konntest. Musste nicht immer ein Rind sein, konnte ein Schaf sein oder so. Aber nur mal als Beispiel, ist mir auch klar geworden, das war ein Tier, was du eigentlich dem lebendigen Gott opfern solltest und nicht, also wo du dir da eins da zurechtbaust und dann dem Tier opferst. Also da merkt ihr, das ist komplett gegen eine Wand gefahren. Aber da merkt ihr auch, wie Satan das Gehirn vernebelt. Naja, so und dann, wir haben es ja, sie haben gefressen, sie haben gesoffen und dann fingen sie an, ihre Lust zu treiben. Was haben sie gemacht? Sexuelle Unmoral. Sie haben, verzeiht mir jetzt das Wort, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, sie haben querbeet durcheinander gevögelt. Entschuldigung, ich muss es jetzt so deutlich sagen, dann versteht's auch der Letzte. Es gab ja auch viele, bei vielen Religionen, Götzendienst, gab es ja diese Fruchtbarkeitsrituale im Tempel und so weiter. Und Aaron und das Volk verstießen gegen die ersten drei Gebote und gegen das siebte. Keine anderen Götter, goldenes Kalb, dann kein Bildnis machen. Also ein Geschöpf Gottes, eine Kuh ist ja auch ein Geschöpf Gottes, wurde da zum Götzen rumgebastelt. Und den Feiertag heiligen, da verstoßen auch gegen, irgendein x-beliebiger Tag wird da hier zum Feiertag erhoben. Und Unmoral, du sollst Ehe brechen. Also gegen diese vier Gebote, und diese bittere, sie waren ja gar nicht gegeben. Also richtig, also Mose kam ja dann später erst vom Berg runter. Bittere Geschichte. Guck mal, mich nicht über. Doch. Zweitens, Moses mit Gott per Du, welch Glück für die Israeliten. Du musst mal, wenn du einen Film guckst, oder eine Serie, dann hast du Folgendes, dann hast du ja nicht nur oft eine Szenerie, was weiß ich, wo jetzt eine Familie im Urlaub ist oder wo jetzt ein Typ in der Firma sitzt. Der ganze Film spielt ja nicht nur in der Firma, sondern hat auch andere Szenen. Dann musst du dir das wie einen Film vorstellen. Und jetzt wechselt die Szene. Du hast unten das Lager und du hast oben die Szene mit Mose auf dem Berg, wie er im Gespräch, beziehungsweise Gott im Gespräch mit ihm ist. So, und jetzt wechselt diese Szene. Jetzt gibt es den Schnitt zurück auf den Berg. Gespräch zwischen Gott und Mose. Und guck das nochmal nach, das ist hochinteressant. In Vers 7 sagt Gott Folgendes. Also Gott sagt zu Mose, dein Volk, was du aus Ägypten geführt hast, was sagt er sonst? Sonst spricht er eigentlich von mein Volk. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist ein sogenanntes Possessivpronomen, also ein Besitzpronomen. Meins, deins. Manche ist schwierig, das zu unterscheiden. Es gehört mir. Ja, so, ist interessant, auf Englisch, das Wort Possession heißt Besitz, übersetzt auf Deutsch. Daher kommt das, ja. Normalerweise sprach Gott immer von seinem Eigentumsvolk. Ja, hier konnte er es nicht. Das ist offensichtlich auch Mose aufgefallen, dieser Wechsel in der Ansprache. Wisst ihr, Gott war so. Und ja, ich weiß, es kommen alle, ja, aber wieso wundert sich denn Gott? Er weiß doch alles. Wisst ihr, ja, Gottes Allwissenheit ist natürlich ein riesengroßes Thema, würde diesen Rahmen sprengen. Aber seht doch mal, wie Gott trotzdem, er hat uns doch zu seinem Bild geschaffen. Und du weißt auch, wenn du enttäuscht von irgendwem bist, weißt du doch, wie du reagierst. So, und jetzt nimm das doch auch mal, wie Gott einfach nachvollziehbar reagiert. Ich will mal sagen, menschlich. Ihr werdet sehen, es ist nachvollziehbar, wie Gott reagiert. Wirklich, ich kann jeden Millimeter verstehen, wenn wir uns in unseren Herrn mal reinversetzen. Er konnte sich nicht mehr mit seinem Volk identifizieren. Die haben zu viel Mist gebaut. Er zieht das Gespräch komplett auf die menschliche Ebene runter. Er sagt, Mose, du bist ein Mensch, ist dein Volk, ein sündiges Volk. Später sagt er sogar halsstarriges Volk. Und wisst ihr, an dieser Stelle wird uns nochmal mehr bewusst, wie der lebendige, heilige Gott so überhaupt nicht mit der Sünde klarkommt und sie nicht im geringsten dulden kann. Wisst ihr, was Sünde auf Deutsch heißt? Zielverfehlung. Mein Hobby ist Bogenschießen. Und natürlich versuchst du, das Ziel zu treffen. Mein Bogen hat jetzt auch ein bisschen Power. Das heißt, wenn es mir mal passiert, und ein Pfeil ist auch nicht günstig, ist mir passiert, dass ich den daneben gesetzt habe. Das heißt, ich habe das Ziel verfehlt. Suchen brauchst du den in der Regel nicht. Wenn du wieder auf die eine Scheibe schießt, da ist ein Berg hinter, da bleibt der Pfeil manchmal stecken, da finde ich ihn wieder. Aber wenn du Ziel verfehlst, bist du am Ziel vorbei. Und das heißt auf Deutsch, mit Sünde leben wir nicht so, wie Gott, der lebendige Gott und Schöpfer, es möchte. Das ist ein Problem. Und die Israeliten, die haben hier, also die haben nicht nur ein bisschen so vorbeigeschossen, die haben das Ziel um Lichtjahre verfehlt. Gott gibt, es auch Lust, Gott gibt einen Lagebericht, oder du kannst auch sagen, einen Lagerbericht an Mose weiter, was da unten im Lager vor sich geht. Und Gott arbeitet dann dieses Ergebnis seiner Beobachtung heraus. Dies ist ein halsstarriges Volk, unverbesserlich widerspenstig. Wir Menschen würden sagen, das ist ein hoffnungsloser Fall. Gut, dass ich nicht im Regimente sitze, weil ich bin auch ein sehr... Geduld ist nicht meine Stärke, gebe ich ganz offen zu. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Ist so eins meiner Lieblingssätze. Unser Herr ist immer noch... Ja, wobei, gleich sehen wir, wie er reagiert. Die Frage, die sich stellt, ist folgende. Warum hat sich Gott gerade an sich das schwierigste Volk zum Eigentumsvolk erwählt und ausgesucht? In 5. Mose 7 sagt er mal... Du bist nicht das größte Volk, sondern ich habe dich geliebt. 5. Mose 7, 7 bis 8 könnt ihr mal in Ruhe lesen. Aber ich denke, es liegt auch unter anderem daran, seht mal, wenn Gott mit diesem Volk, was als extrem schwierig gilt, ans Ziel kommt, ist die Ehre und die Anbetung, die er bekommt, umso größer. Das müsst ihr euch mal klar machen. Wisst ihr, wenn Gott sich irgendein einfaches Volk rausgesucht hätte, ihr wisst, wie Menschen sind. Du kannst einem Menschen nie recht machen. Denn wir hätten es geheißen, ach naja, mit diesem Volk, die sind ja einfach und genügsam. Mit dem wäre ich auch ans Ziel gekommen. Na toll. Aber wenn Gott mit diesem Volk ans Ziel kommt, mein lieber Herr Gesangsverein, das kriegt nicht jeder hin. Sag's jetzt mal sehr, sehr, sehr platt. Wie groß wird die Ehre und Anbetung sein, die er bekommt? Gott sagt mal, ich gebe, ein wunderbarer Vers, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Und so ist es auch. Vers 10. Da sagt er, ich will dieses Volk vertilgen. Und jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Ich kenne auch das Problem, dass man viel überliest. Aber habt ihr euch diesen Vers mal genau angeguckt? Wisst ihr, was hier zur Disposition steht? Wir haben auch in unserem Land viel drüber gesprochen, über die Juden, was passiert ist mit der Verfolgung, Drittes Reich, ist viel drüber gesprochen worden. In der Geschichte wurden die Juden oft versucht zu bedrängen, zu auszurotten und so weiter. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber exakt dieser Punkt steht hier zur Disposition. Die Ausrottung des kompletten Volkes. Das steht hier zur Diskussion. Genau, exakt, nicht mehr und nicht weniger. Bitte macht euch das mal klar. Wisst ihr, wir lesen das so weg. Aber das stand Spitze auf Knopf. Und ausgerottet hätte es nicht irgendein Diktator, irgendein Mensch, sondern der lebendige Gott selbst. Bitte, macht, also, das wollen wir uns das mal klar machen. Was haben wir hier für eine Situation? Dieser goldene Kalb ist eine Geschichte, die kennt ihr seit, wenn ihr jetzt so christlichen Hintergrund habt, die kennt ihr seit Kinderstundentagen. Die kennt ihr. Aber dieser Punkt, der ist mir bei der Vorbereitung, ist mir der nochmal richtig klar geworden, was hier eigentlich auf dem Spiel stand. Und dann das Knallerangebot für Mose. Weißt du was, mit dir fange ich neu an. Ich weiß nicht, wer und wo es war, sagte mal irgendjemand zu mir auch zu dieser Geschichte, oh, Gott hat das gar nicht so ernst gemeint. Der wollte nur testen, wie gnädig Mose ist mit dem Volk. Nee, ganz ehrlich nicht. Das ist, wenn du das Wort, es kommt dabei raus, wenn du das Wort Gottes nicht wörtlich nimmst und nicht ernst nimmst, sondern diese Luschi-Fuschi, nein, würde Gott ja nie machen. Wisst ihr, ich habe auch ein Problem damit, also Mose sagt, ich greife das nur mal kurz vor, Mose sagt dann ja auch, naja, hier ist ja, du hast ja gesagt, Gott Isaaks und Abrahams und willst zum großen Volk machen und so. Ja, natürlich hat Gott das zugesagt, aber das war doch keine Einladungs- oder kein Freifahrtschein für das Volk zu machen, was sie wollen, was sie können. Wir können euch sagen, oh, ich bin jetzt erwählt, bin jetzt hier sicher, jetzt kann ich machen, was ich will. Das kannst du als Christ doch auch nicht. Ich kann doch auch nicht jetzt Römer 6 sollen wir, damit die Gnade umso größer werde, jetzt absichtlich sündigen? Nein, wie können wir, da wir doch der Sünde gestorben sind? Es geht so in die Richtung, ja, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das Volk hat auch keinen Freifahrtschein zu machen, was sie wollen, nur weil Gott sie erwählt hatte. Das ist ein großer Gnadenakt, aber auch natürlich eine große Verantwortung. Noch eine Sache, das ist auch ein Hammer, muss man sich mal klar machen. Also ich bin davon überzeugt. ihr könnt es gern anders sehen. Aber ich bin davon überzeugt, hätte Mose gesagt, okay, Herr, mach das so. Hätte Gott das durchgezogen, er hätte Mose zu einem großen Volk gemacht. Und das Wichtigste, er hätte Mose keinen Vorwurf gemacht. Och Mose, wie konntest du nur? Wieso bist du nicht für dein Volk eingetreten? Das wäre nicht gekommen. Hätte Mose sagen können, hey, du hast mir auch selber angeboten. Oder mir zugesagt, nicht nur angeboten, sogar zugesagt. Dich will ich zu einem großen Volk machen. Weil ganz ehrlich, Mose war da, und Josa ja auch, die beiden waren irgendwie die Einzigen, die nur einen klaren Durchblick hatten in der Situation. Ist bitter, ne? 100.000 Leute gehen auf den falschen Weg und exakt 2 Leute, die sich dagegen stellen. Wenn du dich in deinem Glaubensleben vielleicht irgendwann mal einsam fühlst und denkst, Alter, stehe ich hier wirklich alleine da? Das ist jetzt vielleicht, na, aber vielleicht ist es nicht nur ein schwacher Trost, sondern mach dir klar, Jesus war eigentlich, stand auch allein, also sein Vater bei ihm natürlich, aber er musste den Weg auch sein auf seinen Jünger, konnte er sich nicht verlassen. Du stehst manchmal auch alleine da, das ist so. Und es ging Dienern Gottes immer so. Wie menschlich Gott reagiert, ja, und verständlich. Wisst ihr, das Volk Israel hatte in dieser Situation ein unglaublich großes Glück, dass Mose mit Gott aber sowas von per Du war, also vertraut miteinander. Mose, es heißt sogar mal, dass Mose ein Freund Gottes genannt wurde. Ich meine, in 2. Mose 33 könnt ihr das nachlesen. Und es ist so faszinierend, wie selbst im Alten Testament diese Vertrautheit zwischen Gott und Mose da war. Mose selbst tritt ein in die Reihe großer Fürsprecher und Fürbeter wie dieses Volk, wie Samuel, Nehemia, Daniel, um nur ein paar zu nennen. Und das Bewegendste ist auch in die Reihe des allergrößten Fürsprechers, den er in 5. Mose 18, Vers 15 ankündigte. Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir wecken aus deiner Mitte und aus deinen Brüdern. Und ich muss euch jetzt nicht erzählen, von wem da die Rede ist. Es ist natürlich Jesus Christus. Und du kannst mal ein Studium machen, wo du Jesus im Alten Testament überall findest. Und das ist jetzt auch ein bisschen Seitenhieb gegen die Leute, die sagen, oh, Altes Testament brauche ich nicht. Dann lies nochmal die Emmaus-Jünger. Auf dem Weg hat Jesus ihnen alles gesagt, alle Stellen, die sich auf ihn beziehen, in den Mosebüchern, Psalmen und so weiter. Deswegen, Altes Testament, du findest Jesus, wenn du aufmerksam guckst und liest. Aber interessant ist auch, wie logisch, rational und nachvollziehbar Mose auch argumentiert. Er führt Gott folgende Dinge vor Augen. Er erinnert ihn an seine eigene große Tat, Auszug aus Ägypten. Und Mose möchte Gott auch vor Hohn und Spott und Lästereien bewahren, vor den Feinden. Ja, kann man sicherlich nachvollziehen, aber dann dachte ich mir auch so, da müssen die Feinde aber auch irgendwie absolute Blindgänger sein. Weil wenn sie sich mal in den Gott reinversetzen, das Volk ist dem lebendigen Gott weggerannt, hat Götzendienst getrieben, dann müsstest du eigentlich Verständnis dafür haben, dass Gott so reagiert. Aber gut, Verständnis bei uns Menschen, naja, egal. Nee, nicht egal, aber ich stehe auch manchmal irgendwie da und denke, ja, ändern kannst du es eh nicht. Gott, Mose erinnert Gott an seinen Schwur, an seine mehrfache Verheißung an Abraham. Aber ich habe schon gesagt, es kann trotzdem kein Freifahrtschein gewesen. Also auch sehr geschichtsträchtig. Für Mose stand Gottes Ehre auf dem Spiel. Muss man ihm auch hoch anrechnen. Und wisst ihr, Gott ließ sich letztendlich erweichen, dass er das Unheil erstmal also nur angedroht hatte. Es war noch keine beschlossene Sache gewesen. Hätte Gott das fest beschlossen, dann wäre wohl wirklich Feierabend gewesen. Aber wie gesagt, hätte Mose gesagt, naja, ich nehme das, dein Angebot, deine Zusage an. Und im Grunde, eigentlich ganz ehrlich, Leute, wir haben ein bisschen reingeguckt, was das Volk Israel hier gemacht hat. Das Maß, ja, war schon gut gefüllt, sagen wir so. Also man hätte Gott keinen Vorwurf machen können. Wichtig, aber für uns, diese abschließenden Gedanken. Meine Mutter sagte immer, wenn ich auch so mich über die Politik hier aufrege und da ändert sich ja eh nichts, dann sagt sie Folgendes. Unterschätze die Macht des Gebetes nicht. Bitte, und jetzt hört genau zu. Durch das Gebet können wir Gottes Arm bewegen. Bitte nehmt das mit. Durch das Gebet können wir wirklich Gottes Arm bewegen. Natürlich, ob er immer so handelt, wie wir das gerne hätten und möchten. Martin hat ja auch vor 4 Wochen oder so das gut mal ausgeführt über Jakobus 5, dass er sagte, na, das Gebet der Ältesten über die Kranken. Diese Möglichkeiten gibt es laut der Schrift und die soll man auch nutzen, das ist auch gut. Aber wir stellen es auch immer unter den Herrn, wenn wir beten und akzeptieren dann auch, wenn er eben nicht heilt. Wenn er Geschwister zu sich nimmt, das ist jetzt nur ein Beispiel für, dass wir immer auch so beten sollen, Herr, dein Wille geschehe. Auch ein Satz, den wir schnell so dahin sagen, aber der doch so wichtig ist. Also wir können Gottes Arm im Gebet bewegen. Und das, wenn wir mit ihm per Du sind, ja, eine Lebens- und Liebesbeziehung zu ihm haben, ist umso wichtiger. Wir lernen von Mose, wir dürfen Gott beim Wort nehmen und ihn auch an sein Wort erinnern, an seine Zusagen und Verheißungen. Hier, dass er Abraham zum großen Volk machen will und so weiter. Wir können Gott beim Wort nehmen. Also wir können Gottes Arm durchs Gebet bewegen, wir können ihn beim Wort nehmen. Du kannst ruhig die Bibel aufschlagen und sagen, hier Herr, hier hast du mir doch in deinem Psalm gesagt, was soll ich, wenn 1000 fallen auf meiner rechten und linken Seite, werde ich doch nicht fallen. Das hast du doch zugesagt, bitte mach dein Wort doch wahr. Du kannst ihn an sein Wort, das Wort erinnern im Zusammenhang mit unserem Herrn klingt ein bisschen putzig, aber er kennt ja sein Wort. Natürlich, aber er möchte auch mit uns interagieren. Wir denken immer, oh, Gott weiß doch alles, wir brauchen nichts mehr sagen. Gott freut sich, wenn wir Kontakt zu ihm aufnehmen. Wir können ihn an sein Wort erinnern. Und der lebendige Gott kann Sünde nicht dulden. Und an sich hätte er Grund, nicht nur damals sein Volk zu vernichten, sondern alle Menschen auf dieser Erde. Aber wisst ihr, dann gab es ja diesen Stellvertreter. Und im Grunde war Mose ja, wisst ihr, was für ein starker Hinweis diese Geschichte auf unseren Herrn ist. Mose war Stellvertreter in dieser Geschichte, konnte das noch so abwenden, dass Gott da mit dem Finger schnippt und Feier macht. Und dann für die ganze Erde, nicht nur fürs Volk, sondern auch für uns, hat Gott selber seinen Sohn geschickt. Ja, der hat die Verdammnis, die Sünde komplett in Kauf genommen. Deswegen, warum feiern wir oft Abendmahl? Das tut zu meinem Gedächtnis, um den Herrn deswegen anzubeten, ihm zu danken und zu loben. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und da heißt es mal in Galater 4, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und Kinder sind mit ihrem Vater in der Regel immer per Du. Und das wünsche ich mir vor allem anderen. Amen.